Staatslexikon Online, der Podcast.
Herzlich willkommen zum Podcast Staatslexikon Online. Und in unserer zweiten Serie beschäftigen wir uns mit China. Dabei haben wir uns bis jetzt schon damit auseinandergesetzt, wie sich China entwickelt hat seit 1949, also der Gründung der Volksrepublik China, und wie das politische System aussieht und auch funktioniert. Dabei ist in vielen Diskussionen klar geworden, dass dieses System nicht wirklich gut zu verstehen ist, wenn man sich nicht ein wenig mit den ideologischen Hintergründen beschäftigt. Und in unserer geschichtlichen Hintergrundepisode sind wir dabei schon gekommen auf eine ganz zentrale Person, nämlich Mao Zedong. Der wurde geboren 1893, starb 1976, damit ist dann auch die Mao-Zeit in der Volksrepublik vorbei und war einer der führenden Revolutionäre und später dann auch der Parteiführer und der Staatspräsident. Sein Titel war dabei überragender Führer, Diktator und Staatspräsident der Volksrepublik China. Darüber hinaus war er aber auch ein wichtiger Theoretiker und hat das Denken und auch das Handeln in China stark mitgeprägt. Und das ist das, womit wir uns in der heutigen Episode beschäftigen wollen. Bei mir hier ist Tim Emmel. Er studiert Staatswissenschaften im Master an der Universität Passau und ist auch Mitarbeiter in der Redaktion Staatslexikon. Hallo, Herr Emmel.
Hallo, Frau Hagen.
Herr Emmel, ich habe jetzt gerade schon den Namen Mao genannt. Allerdings ist es ganz interessant, dass wir typischerweise diesen Begriff des Maoismus verwenden, der allerdings in China selbst nicht gerne verwandt wird, denn eigentlich spricht man dort vom Mao Zedong-Denken beziehungsweise von den Mao Zedong-Ideen, die gleichzeitig als Kristallisationspunkt der Weisheit der Partei bezeichnet werden. Wir sind aber allgemein eben in diesem Bereich politischer Ideologie.
Genau. Also um diese Ideologie zu verstehen, müssen wir zuerst darüber sprechen, was der Begriff Ideologie überhaupt bedeutet.
Um Ideologie zu definieren, greife ich direkt auf einen Beitrag aus dem Staatslexikon zurück, der erst einmal klar macht, dass es zwei verschiedene, grundlegend verschiedene Begriffsbedeutungen gibt. Und zwar zum einen wird es abwertend gebraucht, Ideologie und ideologisch, und bezeichnet falsches Bewusstsein, Verblendung oder ähnliches. Und ich gestehe, das ist tatsächlich auch das, was mir immer als erstes direkt in den Sinn kommt, wenn eben diese Begriffe benutzt werden. Und wahrscheinlich ist das auch das, was häufig, zumindest im Alltagsgebrauch, den meisten geläufig ist oder was sie damit ausdrücken sollen. Allerdings, und das ist für uns interessanter, ist es gleichzeitig auch die Bezeichnung eines geschlossenen Weltbildes, einer Weltanschauung, deren Vorhandensein man befürwortend, neutral oder ablehnend gegenüberstehen kann. Was dabei aber eben wichtig ist, ist zum einen die Geschlossenheit des Weltbildes und zum anderen, und das werden wir dann auch immer wieder sehen in der heutigen Folge, der politisch-praktische Kontext, in dem dieser Ideologiebegriff dann eigentlich steht. Denn er kennzeichnet im Allgemeinen eine Bewusstseinsrichtung oder Denkströmung, die sich wiederum auf die politische Praxis bezieht oder diese beeinflussen will. Also es geht nicht nur um das reine philosophische Debattieren, in Anführungsstrichen, im leeren Raum. Jetzt sind wir beim Maoismus gleichzeitig bei einer Ideologie, die sehr stark auch mit anderen Denkströmungen und Richtungen ihrer Zeit verbunden ist und die auch nicht unbedingt verständlich ist, wenn man sich nicht andere Ideen erst einmal vor Augen führt. Herr Emmel, welche Begriffe sind es, die wir hier erst einmal klären müssen, um uns dem Thema überhaupt anzunähern?
Wir können das ein Stück weit in zwei Polen aufmachen, wenn man so will. Auf der einen Seite den Begriff Kapitalismus und auf der anderen Seite den Kommunismus und Sozialismus beziehungsweise generell die damit zusammenhängende Denkfamilie. Und das sind Begriffe, die unbedingt verstanden werden müssen. Insbesondere auch der Begriff Marxismus-Leninismus, der sich dann in diesem kommunistisch-sozialistischen Ideologiebereich besonders für die heutige Folge hervortun wird in seiner Bedeutung, um den Maoismus am Ende verstehen zu können.
Vielen Dank. Dann bin ich jetzt so frech und frage einfach mal direkt nach. Sie haben eingesetzt mit dem großen, den zwei großen Gegenspielern Kommunismus und Kapitalismus. Was genau habe ich darunter zu verstehen?
Der Kapitalismus ist ganz grundsätzlich als eine Wirtschafts- und Gesellschaftsform zu verstehen, die sich dadurch kennzeichnet, dass in ihr ein freier Wettbewerb, private Akteure stattfindet und dieser freie Wettbewerb grundsätzlich auch darauf ausgerichtet ist, dass Kapital erworben wird, in der Regel vor allem durch diese privaten Akteure. Relevant ist, um das abzugrenzen zum Sozialismus oder Kommunismus, vor allem auch das Eigentum an den Mitteln, mit denen produziert wird, also an den Produktionsmitteln, wie es in der kommunistischen Sprechweise in der Regel genannt wird, diese liegen im Kapitalismus in den Händen der privaten Akteure. Also die privaten Akteure, die damit Gewinn erwirtschaften wollen im freien Wettbewerb, besitzen die Produktionsmittel und stellen gegebenenfalls Arbeitskräfte ein. Beim Kommunismus und Sozialismus, wie gesagt, wir sprechen hier von einer Ideologiefamilie. Das sind Begriffe, die sich gegenseitig beeinflussen, die auch in einem Zusammenhang stehen. Darauf gehe ich gleich noch ein. Aber jetzt grundsätzlich ist erstmal zu sagen, im Kommunismus, Sozialismus ist diese Wirtschafts- und Gesellschaftsform eigentlich das Gegenmodell. Also das, was man nicht möchte. Man möchte nicht, dass die Produktionsmittel in privaten Händen liegen, sondern dass sie eben je nach Denkströmung in der Hand des Volkes, in der Hand des Proletariats, also der Arbeiterklasse, der Klasse, die im Kapitalismus eben als Arbeitskraft angestellt ist bei den privaten Akteuren, die die Produktionsmittel besitzen, oder in einigen Strömungen auch beispielsweise in den Händen von Gewerkschaften sein sollten. Also wo befinden sich die Produktionsmittel? Zurück gehen diese Denkströmungen unter anderem, es gab auch gewisse Vorläufer, aber unter anderem vor allem auf das Denken von Karl Marx. Und Karl Marx hat das Ganze, also diese Entwicklung von einer Gesellschaftsform zur nächsten, in so einer Art von notwendiger Abfolge gesehen. Und hier kommen dann die Begriffe Sozialismus, Kommunismus erstmals als abgegrenzte Begriffe, voneinander abgegrenzte Begriffe vor. Der Sozialismus wird hier nicht als die Endphase angesehen, sondern der Kommunismus. Der Kommunismus ist eine klassenlose Gesellschaft, in der die Produktionsmittel sich in keiner Hinsicht mehr in privater Hand befinden, sondern wirklich in den Händen aller. Und man kann da durchaus davon sprechen, dass dieser Kommunismus als ein utopisches Bild gesehen werden kann, der eben durch den Sozialismus erreicht werden soll. Der Sozialismus bei Marx kennzeichnet sich vor allem durch diesen sehr, sehr ambivalenten Begriff Diktatur des Proletariats. Das bedeutet, die Arbeiterklasse übernimmt die politische Führung, übernimmt auch den Besitz an den Produktionsmitteln und führt dann durch Maßnahmen politischer Art, bei Marx wird das noch so ein bisschen als Automatismus wahrgenommen, über zu dieser Utopie des Kommunismus. Also der Sozialismus als Vorstufe, als unvollkommener Kommunismus. Demgegenüber lässt sich rein politikwissenschaftlich sagen, dass der Sozialismus, deswegen auch eine Denkfamilie oder Ideologiefamilie, eine der drei Grundideologien politischen Denkens ist, in Abgrenzung zum Konservativismus, der sich vor allem auf das Bewahren fokussiert, das Überlieferten. Der Liberalismus, der den Begriff der Freiheit in den Mittelpunkt stellt, steht der Sozialismus als eine eigenständige Grundideologie demgegenüber, als eine Ideologie, in der die Vorstellung von Gleichheit, die Idee von Gleichheit maßgeblich ist für politische Maßnahmen und Entscheidungen.
Damit haben wir jetzt schon mal einen guten Überblick über die ersten großen Begriffe Kommunismus und Kapitalismus, Sozialismus in Bezug dazu. Und nun hatten Sie ja selbst einen der zentralen Namen schon genannt, den Urvater dieser Ideen oder einen der Urväter dieser Ideen, nämlich Karl Marx. Und in der Vorbesprechung waren wir auch darauf gekommen, dass Mao selbst und auch die aktuelle chinesische Führung immer wieder auch eine Linie machen zum Marxismus-Leninismus. Was genau ist das jetzt nochmal in Abgrenzung dazu?
Als Marxismus-Leninismus verstehen wir eine bestimmte Interpretation, könnte man vielleicht sagen, des orthodoxen marxischen Denkens. Also die theoretische Grundlegung besteht bei Marx und in der Folge haben sich verschiedene Denkerinnen und Denker darüber Gedanken gemacht, wie sie diese Theorie in die Wirklichkeit übertragen können. Und einer dieser Denker war der russische Politiker Wladimir Iljitsch Lenin, der sich zum Ziel gesetzt hatte, in der damaligen Umbruchzeit, Anfang des 20. Jahrhunderts in Russland, diese abstrakten Theorien, teilweise auch nicht nur abstrakten Theorien, aber die Grundmerkmale dieser Theorie Marx, auf die Bedürfnisse des damaligen Russlands anzuwenden, also anzupassen und hier andere Schwerpunkte zu setzen, indem er beispielsweise die Kernmerkmale der Ideologie verändert bzw. ergänzt hat. Kernmerkmale des Marxismus-Leninismus im Gegensatz zum rein marxischen Denken ist beispielsweise erstens die Abgrenzung davon, dass er nicht mehr von einer zwingenden Entwicklung bei der Änderung der Gesellschaftsformen ausgeht, wie bei Marx, der da so ein bisschen Automatismus gesehen hat. Lenin sagte, es ist schon notwendig, dass eine revolutionäre Klasse ganz aktiv diese Revolution in die Hand nehmen und herbeiführen muss und dass man da nicht gewissermaßen einfach auf den natürlichen Verlauf der Geschichte warten darf, wie er Marx so ein bisschen abgrenzend gedeutet hat. Dann kommt hinzu, dass er diesen Begriff, und da sehen wir das auch sehr gut, wie er Begriffe eben uminterpretiert hat, dass er eben diesen Begriff der Diktatur des Proletariats, die sich bei Marx noch sehr stark eben auf die Klasse der Arbeiter bezieht, als einen Führungsanspruch für eine revolutionäre proletarische Partei, also eine kommunistische Partei, gedeutet hat und diese müsse sich an die Spitze der Revolution stellen. Hinzu kommt, und da sehen wir dann auch eben den ganz spezifisch zeithistorischen Bezug, dass er das Problemfeld des Imperialismus als eine Eskalationsform des Kapitalismus ansah. Und schließlich, dass er darüber hinaus davon ausging, dass die Wirtschaft, die Weltwirtschaft, so stark vernetzt ist, dass der Ausgangspunkt der Weltrevolution nicht unbedingt in einem hochindustrialisierten Land liegen muss, sondern auch in einem vergleichsweise rückschrittlichen wie dem damaligen Russland im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts. Das sind so die Kernmerkmale, die wir uns unter Marxismus-Leninismus einprägen müssen, die für Mao besondere Relevanz entwickelt haben und dadurch lässt sich, obwohl das natürlich eine recht umfangreiche Theorie ist, die auch teilweise später noch sehr stark spezifiziert wurde, verstehen, was genau wir unter Marxismus-Leninismus zu verstehen haben.
Vieles davon klingt für mich jetzt schon sehr bekannt, wenn ich an das denke, was wir uns jetzt zum Beispiel über das politische System Chinas angeschaut haben. Da gibt es diese kommunistische Partei, die eben auch die Avantgarde-Rolle spielen soll weiterhin. Und an einigen Stellen hat sich mir jetzt so die Frage ergeben, ist es jetzt überhaupt sinnvoll, beim Maoismus von einer eigenen Ideologie zu sprechen, in Abgrenzung zu dem, was wir jetzt kennengelernt haben? Oder sollte man da einfach sagen, das ist halt die chinesische Lesart von dem Ganzen, was Sie jetzt dargestellt haben? Wie würden Sie das einschätzen?
Also in gewisser Weise kann man das grundsätzlich bejahen. Also ja, es ist eine chinesische Lesart des Marxismus-Leninismus, ist dadurch aber auch wieder eine eigenständige Ideologie, so wie der Marxismus-Leninismus eine spezifische Lesart des Marxismus ist und auch wieder eine eigene Ideologie darstellt. Das bedeutet, der Maoismus ist eine, wenn man so will, und so würden es Maoisten wohl auch deuten, eine Weiterentwicklung des Marxismus-Leninismus. Der Marxismus-Leninismus sieht sich als Weiterentwicklung des, ich nenne es jetzt mal klassischen Marxismus, also des klassisch-marxischen Denkens. Und in der Folge sieht man sich als Maoist auch da in einer ideologischen Abfolge, betont aber dann doch die Eigenständigkeit. Und das ist auch nicht weit hergeholt, denn tatsächlich ist es so, dass Mao die marxistisch-leninistischen Gedanken übernommen hat. Also er hat nicht direkt bei Marx wieder angefangen, sie aber, so wie Lenin das in Russland getan hat, auf die Probleme und Besonderheiten des damaligen Chinas Mitte des 20. Jahrhunderts zu legen.
Könnten Sie da ein paar der zentralen Punkte hervorheben, die hier spezifisch dann wirklich sind?
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich so, das ist dafür auch fast ein bisschen notwendig, dass die zentrale Führung der Sowjetunion, die jetzt in der marxistisch-leninistischen Denkschule noch eher repräsentiert war, für die kommunistische Weltbewegung abgelehnt wird. Also man ging davon aus, dass China eine eigene Rolle übernehmen muss, die sich aber, und auch da wieder in Anschluss an den Marxismus-Leninismus, stark gegen den Imperialismus wandte und deshalb vor allem darauf ausgerichtet war, mit den Völkern und Nationen der sogenannten Dritten Welt zu kooperieren und so eben gegen die ja sogenannten kolonialen Supermächte zu kämpfen.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann geht es also in erster Linie um die internationale Ausstrahlung und internationale Kooperation zwischen den Staaten.
Nicht ganz, das ist ein extrem wichtiger Teil, auch später für die internationale Wirkungsgeschichte des Maoismus sehr, sehr relevant. Aber der Maoismus geht dann doch noch einmal weiter, eben auch in das Innenpolitische hinein. Auch da setzt er andere Akzente. Der Leninismus sah noch eine Kombination von Arbeitern und Bauern mit in der Praxis dann doch einen starken Fokus auf das urbane Proletariat, also die urbanen Industriearbeiter, als die Zugpferde der kommunistischen Revolution. Das hat Mao einfach deshalb abgelehnt, weil das die Realität in China überhaupt nicht widergespiegelt hat. In China waren nach dem Zweiten Weltkrieg über 2/3 der chinesischen Bevölkerung besitzlose Bauern oder ehemalige besitzlose Bauern, die dann als Tagelöhner tätig waren, also kamen aus einem agrarischen Hintergrund. Auch China war noch wesentlich agrarischer geprägt, als es Russland zum Zeitpunkt der Revolution war. Und dementsprechend ist für ihn die Klasse der Bauern die Hauptkraft der kommunistischen Revolution. Darüber hinaus kommt hinzu, dass die maoistische Theorie sich viel stärker auf Guerillataktiken fokussiert.
Also wenn ich mich richtig erinnere, war es ja auch so, dass Mao selbst eher von einem ruralen Hintergrund kam. Und jetzt sagen Sie aber auch Guerillataktiken. Das finde ich sehr interessant, weil das ist tatsächlich ein Begriff, den habe ich bisher mehr mit ja auch den lateinamerikanischen Schulen in diesem großen Bereich verbunden. Wie lässt sich das denn erklären, dass hier plötzlich dieser Begriff der Guerillataktiken so eine wichtige Rolle gespielt hat?
Ja, grundsätzlich in der Anfangszeit der Bewegung sicherlich auch pragmatisch. Also, dass man versucht hat, mit einzelnen dezentralen Aktionen die bis dato agierenden Machthaber zu attackieren. Wir sehen hier vor allem ein weiteres wichtiges Prinzip des Maoismus, nämlich dass Theorie und Praxis gemeinsam entwickelt werden. Also der Maoismus geht weniger als jetzt der Marxismus-Leninismus von einer Art Reißbrett-Kommunismus oder Reißbrett-Revolution aus, wo man im Vorfeld schon weiß, okay, das machen wir als erstes, dann kommt das, dann kommt das. Die Maoisten gehen davon aus, dass zwischen Theorie und Praxis eine Interdependenz besteht. Also es ist voneinander abhängig und die Praxis kann die Theorie genauso beeinflussen, wie die Theorie eben traditionell marxistisch auch die Praxis beeinflussen sollte.
Ah ja, okay, das ist dieses Schlagwort, die Wahrheit in den Fakten finden, was ja bis heute gerne genutzt wird und tatsächlich auch von dem, was ich dann gelesen hatte, immer einer der Slogans quasi war, der immer wieder genutzt wurde, um damit auch diese Traditionslinie zu Mao direkt wieder herzustellen. Gibt es noch weitere Punkte, bei denen Sie sagen würden, dass es tatsächlich etwas, was den Maoismus oder das Mao Zedong-Denken, die Mao Zedong-Ideen ausmacht?
Also ein weiterer zentraler Begriff ist der sogenannten Massenlinie. Das ist eine Führungsidee der Revolution, die sich darauf stützt, im Sinne immer wieder der Volksmassen Das ist auch ein zentraler Begriff für das maoistische Denken, im Sinne der Volksmassen politische Maßnahmen durchzuführen. Das funktioniert vom Grundgedanken her so, dass die politischen Kaderfiguren, also die Parteimitglieder, immer wieder zurück in die Volksmassen gehen und von dort die Interessen des Volkes vereint mit den abstrakten politischen Prinzipien des Maoismus zu politischen Maßnahmen kanalisieren, wenn man das so sagen möchte.
Das finde ich jetzt tatsächlich auch aus einer westlichen Sicht sehr interessant, weil es ja zum einen das nochmal widerspiegelt, was Sie eben schon gesagt haben, also diese ständige Verzahnung von der pragmatischen Lösung und den theoretischen Ideen, aber eben andersherum auch, wenn jetzt die Volksmassen Probleme definieren können oder vielleicht auch Lösungen vorschlagen können, klingt es für mich natürlich schon so ein bisschen nach Demokratie Light vielleicht. Das wäre ein Punkt, der mich interessiert, vor allem dann auch in dem Denken, ja, aber was passiert denn, wenn ich jetzt vielleicht verschiedene Vorschläge bekomme aus dem Volk? Wie gehe ich denn dann als Partei, die ja die richtige Lösung finden muss, eigentlich damit um?
Ja, also darüber hat sich Mao auch Gedanken gemacht und ist dazu gekommen, dass eben solche Widersprüche sich natürlich auch intern auch in den Volksmassen finden können. Und er hat deshalb Widersprüche gewissermaßen qualitativ aus einer revolutionären Perspektive unterschieden. Da gibt's einmal die nicht antagonistischen Widersprüche, die, wenn man so will, produktiv aufgelöst werden können. Und die grenzen sich ab von den sogenannten antagonistischen Widersprüchen. Das sind Widersprüche, die, könnte man sagen, dogmatisch gesetzt sind, die also nicht produktiv aufgelöst werden können, wie beispielsweise die zwischen Reaktion und Revolution. Das ist also ein Unterschied und so kann man dann also mit verschiedenen Arten von Widersprüchen auch unterschiedlich umgehen. Und wir sehen eben in diesem Kontext auch, dass diese Vorstellung von immer wieder auftretenden und auch immer wieder produktiv verarbeiteten Widersprüchen natürlich auch das Bild auf die Revolution oder den Blick auf die Revolution verändert, weshalb Mao von einer fortwährenden Revolution ausging.
Fortwährende Revolution ist jetzt etwas, da würde ich sagen, das hat man vielleicht schon mal gehört. Was genau meint Mao damit?
Grundsätzlich ist es so, dass der Maoismus sich nicht so stark auf ein bestimmtes utopisches Gesellschaftsbild hinentwickeln will, wie es der Marxismus-Leninismus oder auch der klassische Marxismus tut, sondern dass Mao weitaus stärker davon ausgeht, dass auch in einer, ja, aus seiner Perspektive idealen Zukunft immer wieder Widersprüche auftreten werden, die dann immer wieder produktiv verwirklicht werden müssen, beziehungsweise aufgelöst werden müssen. Das bedeutet, die Revolution kommt nicht an einen bestimmten Endpunkt und man kann sagen, gut, wir sind fertig mit dem revolutionären Prozess, sondern der revolutionäre Prozess ist ein andauernder.
Genau diese Idee, dass eben Widersprüche weiter bestehen werden und es deswegen notwendig sein wird, auch immer weiter zu arbeiten, aber auch achtsam zu sein, das ist ja eine der zentralen Ideen, die auch dazu geführt hat unter Mao, dann, dass es die drei großen Kampagnen gegeben hat. Vor allem ist da ja bekannt die große proletarische Kulturrevolution, weil eben Maos Idee ja war, es könnte passieren, dass auch in der Partei selbst eventuell Widersprüche entstehen. Also die fortwährende Revolution bedeutet auch, dass man sich nicht ausruhen darf und meinen kann, wie Sie es gerade gesagt haben, wir haben es jetzt erreicht, weil, und das ist auch, wenn ich das richtig verstanden habe, ja ein großer Widerspruch hier zwischen den verschiedenen Lesarten oder den verschiedenen Ideologien, dass Mao auch eine ganz akute Angst vor einem Zurückrutschen in imperialistische oder auch kapitalistische Formen hatte und deswegen eben auch der Meinung war, man müsste immer wieder die eigenen Reihen auch überprüfen. Und da sieht man auch, wie stark tatsächlich diese Ideologie unter ihm auch wirkmächtig war und auch sein eigenes politisches Handeln mit angeleitet hat. Denn in der historischen Folge hatten wir eben auch gesagt, dass das durchaus auch viele Opfer dann gefordert hat, was dann mit seinem Tod 1976 erstmal ein Ende hatte.
Jetzt stellt sich natürlich, wenn man das berücksichtigt und sich darüber Gedanken macht, was die grundsätzlichen Kernmerkmale des Maoismus sind, die Frage, wurde denn diese fortwährende Revolution, wurde denn diese Idee nach dem Tod Maos 1976 in der Partei und in China allgemein verwirklicht und berücksichtigt? Was würden Sie dazu sagen?
Also erstmal muss man grundsätzlich festhalten, dass die Ideen Mao Zedongs durchaus noch eine ganz wichtige Rolle spielen im politischen Handeln Chinas und auch für die Partei und den Staat. Allerdings muss man gleichzeitig auch sagen, dass es eine aktive Fortentwicklung gegeben hat seit 1976, eben seit seinem Tod. Was dabei ganz interessant ist, ist, dass man das auch gleichzeitig sehen kann, dass so jede von diesen Generationen, die man ja unterscheidet zwischen den verschiedenen Führungspersonen, eine eigene Idee und eine eigene Färbung im Grunde mit hineingebracht hat. Und das ist bis heute tatsächlich so, dass das auch weiter fortgeführt wird. Also auch das ideologische Nachdenken und innovative Arbeiten an dieser Ideologie wird weiterhin ganz aktiv betrieben.
Das bedeutet ja, dass es auch direkt nach Mao Neuerungen gab und Neuinterpretationen auch seines Denkens. Gibt es da eine zentrale Figur, einen zentralen Begriff?
Ja, der zentrale Begriff ist mit der zentralen Figur direkt verbunden und ist so im Übrigen auch übernommen worden in die Parteistatuten und auch in die Verfassung der Volksrepublik. Das ist nämlich die Deng Xiaoping-Theorie. Die heißt auch so nach ihm, was ganz interessant ist, weil eigentlich Deng Xiaoping viele Dinge getan hat, um auch Personenkult, wie er eben um Mao ja auch geschehen ist, zurückzudrängen. Also eigentlich gab es damals die Grundentscheidung, dass man das nicht mehr wollte. Trotzdem ist die Theorie nach ihm benannt worden. Es war so, dass Deng nach dem Tod Maos 1976 eine vorsichtige Abkehr versucht hat von diesen Mao Zedong-Ideen. Und ich hatte ja ganz eingangs schon gesagt, dass eben in China der Begriff Maoismus nicht genutzt wird, sondern gesagt wird, es ist eben die Kristallisation der Weisheit der Partei, sind die Mao Zedong-Ideen. Und das ist ganz bewusst gewesen, um genau diesen Schritt zu vollziehen. Eine gewisse Distanz zu diesem übermächtigen Führer zu schaffen, aber gleichzeitig ihn nicht komplett abzulehnen, weil er eben auch die Hauptlegitimation für diese Parteiregierung einfach gibt. Und man wollte eben ganz bewusst nicht das eingehen, was mit der Entstalinisierung in den 50er Jahren in Russland passiert ist und hat stattdessen weitere Ideen zur Öffnung mit hineingebracht. Deng wurde dann auch der große Architekt der Modernisierung in China genannt. Und das musste er natürlich gleichzeitig auch irgendwie in Einklang bringen mit den marxistisch-leninistischen Ideen, die Mao vertreten hat. Und daher kommt dieser Begriff der sozialistischen Marktwirtschaft aus diesen Jahren. Es soll eben eine Marktwirtschaft ermöglicht werden mit großem privaten Anteil und den typischen, was Sie unterm Kapitalismus kurz definiert hatten, entspricht genau dem eigentlich. Also man hat auch die Möglichkeit, nach eigenem Antrieb zu wirtschaften. Das Ganze aber eben immer unter politischer und letztendlicher Kontrolle der Partei. Da kommt dann wieder der leninistische Anspruch dieser Kaderpartei mit hinein. Und das war eben genau eine der ganz wichtigen Neuerungen, die unter Deng passiert ist. 1979 hat er dann auch noch das Ganze verstärkt, also eben gerade diesen Führungsanspruch und nochmal damit auch die historische Linie zum Maoismus zurückgeschlagen, als er eben gesagt hat, es gibt vier Grundprinzipien und die müssen wir immer in unserem Handeln als Volksrepublik China auch erfüllen. Und zwar ging es darum, den sozialistischen Weg Chinas aufrechtzuerhalten, ebenso wie, und da sehen wir dann auch wieder, wie gut es in diese ganzen Familien, die wir jetzt diskutiert haben, hineinpasst, nämlich die Diktatur des Proletariats soll auch aufrechterhalten werden, die Führung durch die kommunistische Partei und Marxismus, Leninismus und Mao Zedong-Denken sollen die zentralen ideologischen Leitlinien bleiben. Und da sehen wir, wie er das ja sehr durchdacht tatsächlich gemacht hat, diese fast schon Revolution in der Revolution zu machen, also die Marktöffnung zu legitimieren und gleichzeitig aber nicht das aufzugeben, was vorher aufgebaut worden ist, was wir ja vielleicht von außen als Widerspruch wahrnehmen. Das ist irgendwie fast so ein ideologischer Pragmatismus. Also er versucht zum einen sehr pragmatisch zu sein und will aber andererseits unbedingt diese ideologischen Grundlinien aufrechterhalten. Das wird dann 1992 auch in die Statuten der Partei übernommen und 1993 findet es Eingang in die Verfassung der Volksrepublik.
Nun ist Deng Xiaoping ja bereits 1976 auf Mao gefolgt. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, ob Deng noch im Amt ist oder ob ihm weitere Figuren gefolgt sind und wie die so zu seinen Neuerungen oder zum grundsätzlichen Denken Maos stehen.
Also Deng selbst ist 1997 verstorben. Er war ja auch einer der revolutionären Weggefährten von Mao. Aber Sie haben ganz recht, es ist eben auch damit nicht stehen geblieben. Also auch die ideologische Fortentwicklung Chinas ist weiter betrieben worden von den dann nachfolgenden Generationen. Zwei nenne ich mal so in einem zusammen. Das ist zum einen Jiang Zemin und zum anderen Hu Jintao. Und das ist ganz interessant. Jede dieser Generationen hat bestimmte Schlagworte, bestimmte Ideen entwickelt, die eingegangen sind, dann auch jeweils ins Parteistatut und in die Verfassung. Also sie bekommen immer Verfassungsrang. Und unter Jiang Zemin ist es das dreifache Vertreten. Das ist relativ wichtig insofern, als dass immer gesagt wird, ja, diese beiden Generationen nach Deng, das sind die pragmatischen Generationen und hier sind wir bei einem Ja-Aber und das lässt sich eigentlich auch ganz schön wieder zurückbinden an den Maoismus an sich, der eben diese strikte Trennung zwischen reiner Ideologie oder wie Sie es so schön gesagt hatten, Reißbrett-Kommunismus und Praxis gar nicht macht. Und das dreifache Vertreten hat als Idee, dass drei Dinge vertreten werden müssen, nämlich zum einen die Erfordernisse der Entwicklung der fortschrittlichen Produktivkräfte Chinas, dann gleichzeitig eine fortschrittliche Kultur Chinas, also was müssen wir tun, damit sich eine fortschrittliche Kultur entwickeln kann. Und zum dritten sollen auch die grundlegenden Interessen der überwältigenden Mehrheit des chinesischen Volkes vertreten werden. Und das wird eben jetzt festgeschrieben in die Partei und auch als Aufgabe für den Staat. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass man sich das nochmal klar macht. Es hat jetzt eben auch Verfassungsrang. Und dann unter Hu Jintao gibt es das sogenannte wissenschaftliche Entwicklungskonzept. Da sind Begriffe wie Harmonie oder harmonische sozialistische Gesellschaft ganz wichtig und auch der Slogan, die Bevölkerung wieder an erste Stelle zu setzen. Bei Hu war es so, dass er sich auch durchaus in einiger Kritik und auch in gewissen Kämpfen innerhalb der Partei gesehen hat. Und eine seiner Ideen war eben, dass man stärker wieder auf diese Harmonie hinarbeiten müsse, zum Beispiel indem man die Probleme, die durch diese sehr schnelle und extreme Modernisierung aufgekommen sind, wie zum Beispiel eine stärkere wirtschaftliche Ungleichheit zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, aber auch das Problem der Umweltverschmutzung, die eben einige Bevölkerungsgruppen stärker treffen als andere, dass diese Probleme angegangen werden müssen. Und das wurde 2007 aufgenommen in die Parteistatuten und in die Verfassung. Und ganz interessant ist auch, dass man in den Parteistatuten dann immer findet, dass das alles nach und nach immer aufgelistet wird. Bei diesen beiden Generationen ist es allerdings im Unterschied zu den beiden vorher, also Maoismus, Denken bzw. die Mao Zedong-Ideen und die Deng Xiaoping-Theorie sind ja eben mit Namen. Die werden direkt eben auch mit einem gewissen Personenbild verbunden, aufgenommen und jetzt die beiden, die ich zuletzt genannt habe, das dreifache Vertreten und das wissenschaftliche Entwicklungskonzept, die werden ohne die Namen der führenden Politiker aufgenommen. Da sieht man also auch nochmal, dass sich da tatsächlich in der Art und Weise, wie die Führungspersonen gesehen werden, etwas geändert hat.
Ja, wer im Moment in die Medien schaut, dem kommt, wenn es um das Thema China geht, vor allem die Figur Xi Jinping in den Kopf. Wie verhielt der sich denn zu seinen Vorgängern oder welche anderen Schwerpunkte hat er an der Entwicklung des maoistischen Denkens gesetzt?
Xi Jinping ist da sehr aktiv gewesen und zwar von Anfang an und sehr schnell. Der hat schon eigentlich wenige Wochen, nachdem er eben ins Amt als Vorsitzender der Partei und als Staatspräsident gewählt worden ist, seinen chinesischen Traum formuliert und veröffentlicht. Und das Ganze wurde dann auch schon 2017, also schon nach seiner ersten Amtszeit, in die Parteistatuten und in die Verfassung übernommen. Und zwar unter dem Titel Xi Jinpings Ideen des Sozialismus chinesischer Prägung im neuen Zeitalter. Interessant ist, dass er sich direkt bezieht auf diese Idee des Sozialismus chinesischer Prägung, die dann auch damit ein Verneigen vor den Altvorderen der maoistischen Ideen ist. Aber eben im neuen Zeitalter, damit wird auch, genau wie mit diesem Begriff des Traums, schon mal ganz deutlich gesagt, es geht hier tatsächlich um umfassendes Entwicklungsprogramm auch vor dem Hintergrund der Ideologie. Das umfasst 14 Punkte, bei denen ich sagen würde, der zentrale Punkt, der sich immer wieder draus lesen lässt, ist im Endeffekt der klassisch-marxistisch-leninistische Führungsanspruch der Partei. Da wird immer wieder betont, zum Beispiel auch ganz explizit wird gesagt, die Partei muss auf jeden Fall immer die Kontrolle über die Armee haben und ist die Führungsmacht in allen Fragen des Staates allgemein. Das wird in mehreren Punkten immer wieder betont. Was ganz interessant ist für uns auch international, wenn wir jetzt draufschauen von außen, ist, dass unter diesen 14 Punkten auch dieses Schlagwort ein Land, zwei Systeme ist. Das ist ja eins, was viel diskutiert worden ist in letzter Zeit. Und auch, dass eine geschlossene nationale Sicherheitsstrategie entwickelt werden soll, aber immer unter der Führung der Partei. Und ich hatte es schon gesagt, Xi Jinpings Ideen. Allgemein wird ja gesagt, es gibt wieder einen viel stärkeren Personenkult um ihn herum. Und das sieht man eben auch wieder in diesem Bruch mit dem, was die zwei Generationen vorher gemacht haben. Also hier wird wieder ganz explizit gesagt, das ist seine ideologische Fortentwicklung. Xi Jinpings Ideen sind viel diskutiert worden international und das natürlich auch immer mit direkt diesem, welche Konsequenzen wird es für uns haben? Was ich sehr spannend fand in der Vorbereitung war, wie weit sich auch Maos Ideen verbreitet haben und wie weit die auch diskutiert worden sind in der damaligen Zeit. Unter anderem war ein Punkt, den ich nicht unbedingt erwartet hatte und der meiner Meinung nach auch zeigt, wie global diese Ideen tatsächlich dann Verbreitung gefunden haben, dass die Black Panther, das sogenannte Little Red Book, die Mao-Bibel, das sind zwei der Begriffe für dieses oder zwei der Spitznamen für das Werk, diskutiert haben und diskutiert haben, inwiefern die Ideen Maos überhaupt übertragbar sind oder beziehungsweise wie sie als Leitlinien in fruchtbar gemacht werden könnten. Ich sag vielleicht erstmal noch ein paar Sätze zu der sogenannten Mao-Bibel, weil das an sich als Artefakt und als Beispiel, glaube ich, für diese Verbreitung sehr spannend ist. Das ist erstmals 1965 erschienen, auf Deutsch dann schon 1967, was ich auch sehr interessant fand, weil das habe ich persönlich als eine sehr schnelle Übersetzungsgeschichte in der damaligen Zeit empfunden. Das Buch ist eine Sammlung von insgesamt 427 meistens sehr kurzen Zitaten Mao Zedongs. Zu unterschiedlichen Themen. Es ist in 33 Kapitel gegliedert. Zusammengestellt hat diese Zitate aus Reden oder Aufsätzen, sowie aber auch aus bestimmten Pressepublikationen, die aus einer Zeit von etwa 40 Jahren stammen. Der damalige Verteidigungsminister Lin Biao, und zwar mit dem Ziel, dass es eingesetzt werden sollte für die politische Schulung der Soldaten der Volksbefreiungsarmee. Und der offizielle Titel ist im Übrigen die Worte des Vorsitzenden Mao Zedong. Und das Ganze wurde eben 1965, also nach dem großen Sprung nach vorn, dann genutzt. Also großer Sprung nach vorn, ganz kurz 1958 bis 1961. Und jetzt würde ich ganz gerne einen ganz kurzen Abschnitt aus dem Vorwort Ihnen mitgeben. Genosse Mao Zedong ist der größte Marxist-Leninist unserer Zeit. In genialer, schöpferischer und allseitiger Weise hat Genosse Mao Zedong den Marxismus-Leninismus als Erbe übernommen, ihn verteidigt und weiterentwickelt. Er hat den Marxismus-Leninismus auf eine völlig neue Stufe gehoben. Und jetzt habe ich schon gesagt, es gibt eben diese eine Bewegung der Black Panther, die das Buch wirklich studiert hat. Herr Emmel, Sie hatten mich aber auch schon darauf hingewiesen, dass das darauf bei weitem nicht beschränkt war. Welche internationale Wirkung hat dieses Buch, das ja hier auch, deswegen habe ich das aus dem Vorwort mit rausgenommen, so einen ganz offensichtlichen Personen- und Führerkult eben mit begründet. Welche Wirkung hat das international?
Ja, wer sich in irgendeiner Art und Weise mit der Studentenbewegung 1967, 68 hierzulande unter dem Schlagwort die 68er bekannt, beschäftigt, ob jetzt in Filmen über die Zeit oder Büchern oder Ähnlichem, der wird an diesem Begriff, den Sie genannt haben, Mao-Bibel, kaum vorbeikommen. Dieser Begriff ist ja sehr, sehr schlagwortartig. Das ist ein Spitzname und ein Spitznamen verwendet man meistens für etwas, was populär, was allgemein bekannt ist. Und genauso war es damals auch. Die Mao-Bibel, diese Worte des Vorsitzenden, die waren zentral als Quelle für die Studentenbewegung 67, 68 und zwar weltweit, also auch in den USA, aber eben auch hierzulande in Deutschland bzw. in der BRD vor allem damals. Und es gibt verschiedene Ideen, warum dieses Denken so eine starke Attraktivität ausstrahlte auf westliche Intellektuelle, obwohl es ja eigentlich vom Grundgedanken her auf ein agrarisches Land gemünzter Marxismus-Leninismus war.
Ja, genau, das ist ja eigentlich so einer der ganz faszinierenden Punkte. Also es kommt ja aus einem ganz anderen Kulturkreis. Es ist unglaublich angepasst eigentlich auf das spezifische Land, in dem das passiert. Das ist ja auch eine der Besonderheiten. Was hat es jetzt eventuell so interessant gemacht? Wie können wir uns das erklären?
Ich würde diese Strahlkraft aus einigen Facetten heraus erklären, die den Maoismus auch in China so erfolgreich gemacht haben. Erstens ist es eben so, wir hatten das vorhin angesprochen, dass Mao von einer Guerilla-Strategie ausgegangen ist. Also für ihn ist revolutionäre Praxis stark geprägt von Guerilla-Aktivität, unabhängig jetzt einmal davon, dass es westliche Intellektuelle teilweise auch gewaltfrei interpretiert haben. Auch da gab es diesen Guerilla-Gedanken. Man hatte zu der damaligen Zeit auch einzelne Revolutionserfolge, beispielsweise Lateinamerika, mit dieser Strategie in Einklang gebracht. Und die radikaleren oder in dem Fall extremistischen Teile der Bewegung, wie die Rote Armee-Fraktion, die RAF, bezeichneten sich auch in Anschluss eben an diesen Gedanken als Stadtguerilla beispielsweise. Ein anderer Faktor, den ich mir vorstellen kann, ist ein eher kulturtheoretischer, medientheoretischer. Sowohl Mao Zedong selbst als Figur, also dieser Personenkult, war einfach extrem gut greifbar, war nicht nur in China stark kommuniziert worden, sondern eben auch nach außen. Und eben dieses Buch, die Mao-Bibel, hatte verschiedene Vorzüge. Erstens war sie recht günstig zu bekommen und auch leicht zu bekommen. Das lag auch daran, dass sie auch in China und auch in verschiedenen Sprachen verschiedener sozialistischer Länder intensiv gedruckt wurde und somit eigentlich jedem zur Verfügung stand, der ein Exemplar erwerben wollte. Das zweite ist, dass in ihr gewissermaßen der Wunsch nach einem einheitlichen Schrifttum gegeben war, über das man diskutieren konnte. Das bedeutet, man konnte die Mao-Bibel kaufen oder anderweitig bekommen und hatte dann Sentenzen, über die man beispielsweise in Lesekreisen diskutieren konnte. Und gerade in der westdeutschen Studentenbewegung waren eben diese Diskussionen, diese Sitz- und Lesekreise intensive politische Zirkel, in denen sich sehr, sehr stark die Zukunft auch der politischen Bewegung abzeichnete. Das bedeutet, in diesen Gruppen war es einfach sehr, sehr gut diskutierbar, eben wegen der Sentenzenhaftigkeit. Und Sie haben jetzt schon auf die Black Panthers angesprochen. Ein Vorteil dieser Sentenzenhaftigkeit ist natürlich, dass man diese einzelnen Sentenzen auch einfach aus dem Kontext nehmen kann, weil sie in der Form keinen richtigen Kontext haben. Das bedeutet, jeder kann sich so ein bisschen das rausnehmen, was er braucht. Und ich glaube, dass es deshalb sehr, sehr anschlussfähig war für die Bedürfnisse der westlichen Studentenbewegung 67, 68. Etwas, was sich übrigens auch darin zeigt, dass einige der künftigen Spitzenpolitiker auch auf Bundes- oder Landesebene sich in solchen sogenannten K-Gruppen, die maoistisch geprägt waren, befunden hat, 1967, 68, zum Beispiel der aktuelle und interessanterweise heute als relativ moderat geltende Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann.
Jetzt haben Sie schon kurz Lateinamerika genannt. Da gibt es eine Bewegung, die sich tatsächlich selbst auch direkt auf den Maoismus bezogen hat und auch noch eine andere Seite des Maoismus zeigt, nämlich so die ganz bewusste Verbreitung dieses Gedankentums. Das hat China eben auch betrieben und war da interessanterweise auch in direkter Konkurrenz zur Sowjetunion und hat der Sowjetunion gerade in den Ländern der Dritten Welt auch teilweise die Vormachtstellung als Interpretator des Kommunismus abgesprochen. Und ich meine jetzt hier den leuchtenden Pfad, aber auch viele andere Länder, viele andere Bewegungen, sowohl in Afrika als auch in Asien und Lateinamerika, haben sich auch direkt bezogen auf den Weg Chinas und auf die Ideen, die dort entwickelt worden sind und teilweise eben auch sehr aktiv kommuniziert worden sind. Aber für uns ist natürlich wirklich sehr interessant, dass das auch im Westen durchaus verfangen hat. Herr Emmel, ich finde, wir haben jetzt einen ganz guten, großen Überblick erstmal versucht über diese ja durchaus auch komplexe Ideologie, die dahinter steht. Das war, glaube ich, auch eins, was wir in den Diskussionen gemerkt haben. Man denkt manchmal so, ja, okay, das ist so halt nur eine Art von Kommunismus, aber das ist ja durchaus komplex und gerade auch in seiner Wandelbarkeit nicht immer sofort ganz einfach nachzuvollziehen. Ich bin sehr gespannt, was wir in weiteren Diskussionen mit unserem Experten Daniel Lese noch erfahren werden. Der wird uns da etwas tieferen Einblick erlauben in einem Gespräch. Erstmal Ihnen ganz herzlichen Dank und ich hoffe, unsere Hörer haben damit jetzt auch einige neue Einblicke gewonnen.
Ja, vielen Dank auch Ihnen und das hoffe ich natürlich auch. Wenn Sie mehr zu den hier behandelten Themen lernen wollen, besuchen Sie auch www.staatslexikon-online.de.
Hinweise zu der von uns verwendeten Literatur finden Sie in den Shownotes.